willkommen in der ersten Reihe. Heute sitzen wir tatsächlich in der ersten Reihe, und zwar in der ersten Reihe bei der Schicht im Schacht. Dieses coole Podcasting heute ist ein Live-Podcasting, und deswegen hat die erste Reihe heute auch ein Motto. Und ich sag's euch, es ist das erste Mal, dass ich überhaupt so einer Folge ein Motto gebe, aber ich fand es irgendwie lustig. Also es ist eine Motto-Folge heute, und das Thema ist das erste Mal. Es geht wirklich ums erste Mal, aber wenn ihr jetzt denkt, es geht so um das erste Mal knutschen, nee, kein erstes Mal knutschen, aber alle anderen Themen zum ersten Mal besprechen wir, und ach Gott, jetzt könnte man auch was anderes denken, aber okay, also das Motto erstes Mal. Das erste Mal sind wir hier im Live-Podcasting, das ist auch für mich das erste Mal. Wir haben sogar einen Livestream in YouTube, also gerne mal winken, wenn ihr Lust habt, hier alle, die uns gerade im Livestream verfolgen. Wir haben übrigens auch Gäste. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen Podcast mache mit Menschen, die hier dabei sind und zuhören. Deswegen auch das erste Mal. Was mich besonders freut, ist, dass ich das erste Mal zwei Gäste heute habe. Und zwar nicht nur wie bisher ein Gast, eine Gästin. Und ganz besonders freut mich, dass ich zum ersten Mal auch einen Mann im Podcast habe. Das ist der Sebastian. Über den sprechen wir und mit dem sprechen wir gleich. Aber genau, bisher hatte ich wirklich nur Frauen im Podcast, also auch hier das erste Mal. Ich weiß, dass ihr auch teilweise zum ersten Mal bei der Schicht im Schacht seid, und deswegen ist es auch so das erste Mal Schicht im Schacht. Und das ist auch das erste Mal Podcasting in Duisburg. Also alles das erste Mal, und dann starten wir tatsächlich in das Motto zum ersten Mal rein. Zwei Gäste habe ich gesagt, einmal Annika, einmal Sebastian. Herzlich willkommen, dass ihr beiden da seid.
Ja, hallo, wir freuen uns.
Hallo, ich freue mich auch.
Ja, wir sind alle ein bisschen aufgeregt. Das ist auch total okay, weil es ja auch das erste Mal und Live-Podcasting mit YouTube-Stream und so. Deswegen ganz entspannt, ganz gemütlich. Wir nehmen heute auf, und wir nehmen auf und wollen euch beide kennenlernen. Annika, lass uns mal mit dir starten.
Gerne.
Als ich so ein bisschen gelesen habe über dich, übrigens ist das auch das erste Mal, dass Annika und ich uns persönlich sehen, ja? Also das müsst ihr auch alle wissen. Aber Annika, du hast mich wirklich total beeindruckt. Ich habe so ein bisschen bei LinkedIn gelesen, über welche Themen und was du machst. Mich hat unglaublich beeindruckt die Rheinische Post Mediengruppe. Über die musst du ein bisschen was erzählen, weil du da arbeitest. Ihr seid so ein großes Unternehmen, von dem man das gar nicht denkt. Und ich meine, ich als Berlinerin bin ja auch ein bisschen weit weg so. Also darüber wollen wir auf jeden Fall was hören. Und du selbst hast so viel HR-Erfahrung und bringst so viel Expertise mit. Genau, starte doch einfach mal selbst.
Gott, wo starte ich? HR-Expertise. Ich bin so ein bisschen reingerutscht in die HR-Welt, angefangen übers Recruiting. Ich war sehr häufig One-Woman-Show in zwei IT-Unternehmen, SAP-Beratungshäusern. Hab grüne Wiese gehabt. Perfekt war das für mich. Selber Prozesse gestalten, Bewerbermanagement aufbauen, Karriereseiten bauen, Software einführen. War mir irgendwann nicht genug und wollte in den generalistischen Bereich reingehen, und ja, habe die Chance bei der Rheinischen Post Mediengruppe bekommen. Riesenverlag, Mediengruppe hier in der Region. Großes Verbreitungsgebiet, Zeitung, ja, denkt jeder so ein bisschen so, ja, Zeitung. Kennen die jungen Leute schon gar nicht mehr, eine richtige Papierzeitung. Habe ich auch erst gedacht, so ein bisschen angestaubt.
Also ich liebe Zeitung, ne? Kannst du ja sagen,
auch.
Ich bin einfach alt, aber es ist auch schön und es ist auch haptisch und es macht einfach
richtig.
Spaß.
Mir macht es auch papiermäßig mehr Spaß, eine Zeitung zu lesen. Aber das Image ist gar nicht so angestaubt, wenn man mal drin ist, weil wir einen mega Transformationsprozess vor uns haben. Abozahlen gehen weg. Das ist kein Geheimnis. Digitale Abos müssen hinzukommen, digitale Angebote, digitale Produkte. Und das ist so im Moment der Prozess, in dem sich das Unternehmen befindet.
Du hast gerade unglaublich viel gesagt. Also ja. so in knapper Zeit so viel. Zum einen ist das ja so ein großes Medienunternehmen. Ja, muss man auch sehen, dass so ein Medienunternehmen ja auch im Wandel der Zeit ganz viel Wettbewerb bekommen hat. Und cool, dass ihr da so gut dasteht. Ich habe auch gelesen, dass ihr in Berlin eine Repräsentanz habt, richtig?
Ja, genau.
Natürlich mein Berliner Herz erfreut.
Eine in England.
Und eine in England, also auch international
ja,
an der Stelle.
Total international sind wir.
Was ich total spannend fand, ich habe auch gelesen, dass ihr 16 Hörfunksender habt.
Mhm.
Vielleicht hört einer von denen hier zu an der Stelle und entdeckt dich jetzt noch.
Bestimmt. Antenne Düsseldorf. Ihr wisst, wo ich sitze. Nein.
Das ist der Werbeblock für Antenne Düsseldorf. Annika Zeimke ist bei uns im Podcast. HR-lerin und mit Herzblut bei der Rheinischen Post Mediengruppe. Und was ich auch total spannend fand, ist der Change, die Transformation, die ihr gerade macht. Mhm. Hast du daran Anteil? Machst du was aktiv an diesem Change-Thema auch mit? Treibst du das?
Nee, eigentlich nicht. Wir betreuen das HR-seitig als interner Dienstleister. Aber ich betreue zum einen die Druckerei bei uns. Ich betreue auch die Logistik mit den Zustellgesellschaften, mit den Menschen, die tatsächlich nachts durch die Gegend laufen und Zeitungen in die Briefkästen stecken. Und ich betreue unsere digitale Mannschaft, die RP Digital, die letztendlich auch die digitale Transformation vorantreiben und unser digitales Zugpferd sind. Und das ist so eine Mischung aus allem und macht mir total viel Spaß. Das eine ist das Hochmoderne, das andere das Traditionelle. Und ich fühle mich so ein bisschen wohl in beiden Welten.
Die Nicht-HRler unter uns würden jetzt sagen, was heißt es denn? Ich betreue einen Bereich.
Ja, ich betreue einen Bereich. Ich betreue insgesamt 4 Unternehmen der Rheinischen Post Mediengruppe. Wir haben mehr als 40 Unternehmen in der gesamten Mediengruppe. Und betreue die HR-seitig von Einstellungen bis hin zu Offboarding. Alle Fragestellungen für Geschäftsführer, für Führungskräfte, für Mitarbeiter, alles, was da jeden Tag hochploppt, landet auf meinem Schreibtisch. In Kombination mit einer HR-Assistenz, die dann den ganzen, Papierkram macht, die ganzen Bescheinigungen, Zeugnisse, Anträge bearbeitet bis hin zur Lohnabrechnung. Mache ich nicht Lohnabrechnung, Gott sei Dank, Zahlen sind nicht so mein Ding. Und das ist so das tägliche Doing.
Habt ihr auch ein Service Center bei euch?
Nein.
Das heißt, du bist nah mit deiner Kollegin zusammen, ja. Kennst eigentlich auch alle administrativen Themen, die bei jedem anfallen. Ja. Ist ja so ein bisschen die Ausstellung von HR, wie sie ganz früher sehr intensiv verbreitet war.
Ja, das ist das Traditionelle bei der Rheinischen Post. Ich finde es aber auch gut. Also für mich war der Einstieg ein bisschen schwer, weil ich vorher alles alleine gemacht habe. Mhm. Und da habe ich schon immer ein bisschen Ärger gekriegt mit den HR-Assistenzen, weil ich deren Job halt gemacht habe, ab und an mal so unbewusst. War eine Herausforderung für mich. Aber im Grunde genommen ist es gut so, wie es ist. Wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Wir sitzen auch auf einer Etage. Und das muss auch Hand in Hand gehen. Definitiv, ja.
Schön. Klassische HR-Arbeit, ich liebe das ja auch. Was sind so die Themen, auf die du richtig Lust hast bei deinem Job, wo du sagst, ey, deswegen brenne ich und stehe morgens auf?
Im Grunde geht es so in Richtung People Experience, Retention zu schauen. Finden ist der weitaus einfachere Part. Ich finde, das Binden gestaltet sich heutzutage etwas schwieriger. Weil die Angebote rechts und links sind momentan häufig schnell zu erreichen. Es wird mit mehr Gehalt, besseren Arbeitsbedingungen geworben. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, wo ich sage, ja, deswegen stehe ich jeden Morgen gerne auf und gehe fast jeden Morgen gerne zur Arbeit. Recruiting habe ich meine Finger noch mit im Spiel, da komme ich her. Gefällt mir auch, dass ich da noch ein bisschen mitmischen darf und mein Personalleiter da weiß, okay, komm, da bringt die Annika vielleicht auch den einen oder anderen guten Impuls mit, der uns hier weiterbringt.
Beim Thema People Experience, hast du Tricks, hast du Kniffe, wo du sagst, das ist das, was du jetzt umsetzt, um auch Retention entgegenzuwirken? Oder der Fluktuation entgegenzuwirken?
Sprechen, offene Ohren haben, mit offenen Augen durchs Unternehmen gehen, zuhören, reinhören und auch Dinge mal ansprechen. Weil manchmal verbirgt sich was, du hast ein Gefühl so, dem geht's vielleicht gerade nicht gut oder da stimmt gerade was nicht in dem Team. Einfach sprechen, das hilft ganz viel. Ansonsten habe ich da wenig strategische Tipps und Kniffe, das ist so Intuition irgendwie und das mache ich mein ganzes Berufsleben irgendwie schon so. Also ich höre gerne zu. Ich bin, glaube ich, eine ganz gute Zuhörerin. Ich quatsche auch gerne. Aber das bringt ganz viel, wenn man einfach mal reinhört.
Also unser Motto, das erste Mal, muss ich hier natürlich auch durchziehen. Wie war denn dein erster Tag? Kannst du dich daran noch erinnern?
Oh, ganz fürchterlich. Habe ich einen LinkedIn-Beitrag zugeschrieben.
Den habe ich nicht gelesen.
Tage,
gut, dass ich die Frage habe.
Ich finde erste Tage immer doof, weil ja, das ist alles toll, spannend, du kriegst Blumen und Schokolade und sonstiges auf den Tisch gestellt, Luftschlangen, alle freuen sich, dass du jetzt da bist, aber du weißt ja noch gar nicht, wo kann ich jetzt anpacken, wie läuft alles hier, du fühlst dich so total überflüssig, also ich habe mich in der ersten Woche, die fand ich ganz fürchterlich. Finde ich schlimm.
Warum bist du denn noch denn da? Jetzt muss irgendwas ganz Cooles passiert sein in den Wochen danach.
Ja, ich habe endlich ein Team, ein HR-Team um mich rum. Also ich habe Leute, auf die ich mich verlassen kann. Ich habe einen Chef, der davon Ahnung hat, was ich so den ganzen Tag tue. Das hatte ich im Mittelstand nie. Mhm. Waren keine HRler meine Chefs. Das waren alle irgendwie Vertrieb, Marketing, nur Geschäftsführer aus irgendwelchen Gründen. Ich bin jetzt in einer Abteilung, die sich alle mit dem befassen, was ich so gerne mag, mit Personal.
Ach, total
Menschen.
Schön.
Ja, ja, ja. Und das ist das, warum ich noch da bin. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe am Anfang gedacht, na ja, wenn das nicht so dein Ding da ist in dem großen Laden, dann bleibst du 2-3 Jahre und dann suchst du dir was anderes. Ich habe mir immer gerne andere Dinge gesucht, um noch weiter zu wachsen. War früher, ja, was hätte man zu mir gesagt, ein Jobhopper? Alle 2-3 Jahre habe ich gewechselt. Und es gibt noch so viel zu lernen da und man lässt mich dort lernen und wachsen. Und das ist das, was mich da begeistert und warum ich gerne hingehe.
Ja, es war so ein kleiner Liebesbeweis hier von Annika an die Rheinische Post Mediengruppe. Sebastian, wie schaut das denn bei dir aus? Erstmal herzlich willkommen.
Hallo.
wie war denn dein erster Tag?
Mein erster Tag. Jetzt muss ich wirklich eine kleine Zeitreise antreten, denn mein erster Tag liegt mittlerweile über 12 Jahre zurück. Bei der Saria habe ich gestartet im Februar 2012. Es war mein Einstieg nach dem Studium und ich habe an meinen ersten Tag so geteilte Gefühle. Zum einen bin ich in die Hauptverwaltung gekommen, die am südlichsten Punkte des Münsterlandes in Selm ist, und es war ein klassischer 80er-Jahre-Bau mit einem Teppich, der da seit über 30 Jahren lag, und mit den schönen grünen und braunen Fliesen auf den sanitären Anlagen, und die Schränke waren alle noch so leicht nikotinvergilbt, und ich dachte mir, worauf hast du dich denn überhaupt hier eingelassen, was ist das alles? Aber mein damaliger Chef, der Controllingleiter, hat mich sehr herzlich begrüßt mit einem Blumenstrauß und hat mich damals durch die gesamte Hauptverwaltung geführt. Ich bin in jedes Büro der gesamten Hauptverwaltung inklusive der Vorstandsbüros und habe alle mit Handschlag begrüßt und wurde überall persönlich vorgestellt. Das war am Ende des Tages eine Runde von, ich glaube, wir waren damals 130, 140 Mitarbeitenden in der Hauptverwaltung.
Sag uns doch mal 3 Namen, die du dir gemerkt hast an dem Tag.
Dr. Kurt Stoffel, unser damaliger Vorstandsvorsitzender.
Beeindruckend.
Das ist der erste. Wer ist immer noch da? Der Name ist noch sehr präsent. Tim Alexander Schwenke, das ist unser CFO. Und meine damals sehr geschätzte Kollegin, die Sarah Luscher, mit der ich zusammen viele Jahre im Büro verbracht habe.
Toll. Das ist aber schon sehr schwer, da durchzulaufen, ne? 130 Leute mit dem Blumenstrauß, irgendwie erster Tag und alle Namen musst du dir merken, ne? Es war also auch eher so ein schwieriger erster Tag.
Ein überfordernder erster Tag. Das mit den Namen merken ging damals noch ganz gut, weil jedes Büro hatte so ein schönes kleines Türschild, wo dann die Namen drauf standen.
Also, heutzutage würden wahrscheinlich alle mit Handy rumlaufen, also würde ich machen und von dem Türschild Foto machen und dann mir, dass ich es mir so merken kann, ja. Der Sebastian ist jetzt Head of HR Management bei Saria. Ich muss gestehen, dass ich Saria vorher überhaupt als Unternehmen gar nicht kannte, ja. Schande über mich, aber jetzt weiß ich ganz viel über Saria. Ihr seid ja unterwegs mit Nachhaltigkeit. Das heißt, euer Unternehmen produziert Produkte aus Wiederverwertung von organischem Material. Und also ich habe mir euer Video angeschaut und fand das so beeindruckend, auch auf der Internetseite, machen wir mal Werbung für die Company, aber ich fand schon interessant, wie gut ihr dieses Thema Nachhaltigkeit transportiert habt und Produkte entwickelt, die dann auch sozusagen in den Abläufen, wie ihr das zeigt, animieren, wirklich auch diese Company sehr zu schätzen. Ist das, habe ich das so richtig zusammengefasst? Was macht ihr denn?
Gut zusammengefasst, sehr gut zusammengefasst. Wir, und an dieser Stelle kann ich immer nur meinen Messespruch rausholen, weil es sonst zu groß ist, um das sehr schnell zu umschreiben. Also wir sind führend in der nachhaltigen Verwertung von organischen und animalischen Reststoffen. Das ist unser Business. Wer das noch ein bisschen genauer wissen möchte, man kann grob sagen, wir sammeln Schlachtnebenprodukte, wir sammeln gefallene Tiere, Tierkörperbeseitigung und Speisereste im gewerblichen Raum.
Okay, ist schon ein bisschen eklig.
Gruselig klingt es. Wirklich gruselig. Aber wisst ihr, wenn ihr euch dieses Video auf der Internetseite anschaut, ist das nochmal ganz anders. Da kommt er nämlich, haben wir es aufgeschrieben, neu, Biogas und Düngemittel und nachhaltige Produkte. Also ich fand das ganz ansprechend. Ich mochte vor allem auch das Tierfutter, was ihr macht. Ich meine, klar, ihr habt ja auch ein paar Hunde gezeigt, ne?
Hunde kommen immer gut an. am Ende ist es wirklich, wir sind in der Kreislaufwirtschaft tätig. Wir sind vom Unternehmensdasein und Zweck absolut nachhaltig und das seit über 50 Jahren und nicht erst seit, weiß nicht, guten 10 Jahren. Gefühlt ist es ja immer 2015, hat jemand auf den Knopf gedrückt, Nachhaltigkeit on, sondern wir waren es schon die 40 Jahre vorher und ja, also der Sinn ist es wirklich, aus Reststoffen, mit denen wir nichts mehr anfangen könnten, etwas Neues zu schaffen und das in verschiedenen Bereichen. Und du hattest gerade angesprochen, Tiernahrung, also Petfood ist ein großer Bereich. Und genau, wir sind aber auch noch tätig in der Produktion von Dampf und Energie. Wir betreiben in Deutschland 6 Biogasanlagen. Regenerative Energien in Form von Dampf und Strom, was wir für die eigenen Betriebe nutzen, was wir aber auch dann zum Schluss ins Netz einspeisen und das, was aus der Biogasanlage rauskommt, das ist ein Gärrestsubstrat, was die Landwirte als Dünger dann wieder aufs Feld aufbringen können.
Ja, super cool. Die Grundvoraussetzung ist schon, dass man Müll trennt, richtig?
Richtig. Also ich glaube, in der Kreislaufwirtschaft spricht man immer von Fraktionen, dass man gut separiert und dass man das trennt. Das geht natürlich bei Schlachtnebenprodukten nur bedingt gut, wenn man das bei den großen Schlachthäusern abholt. Aber wir gucken schon, dass wir das in die einzelnen Phasen zerlegen. Ja.
Also alle Kinder, die jetzt hier bei YouTube zuhören, hallo Kinder, denkt dran, dass ihr den Müll richtig trennt. Ich meine, ich habe ja so 3 Teenager zu Hause. Und dass ihr das in die richtigen Müllbeutel reinpackt, denn dann kann das wieder verwertet werden. Und das übrigens Nachhaltigkeit. So, also der Werbeblock musste sein.
Absolut.
Sebastian, du bist Head of HR, das heißt, du verantwortest den Personalbereich dort. Führ uns noch mal so ein bisschen rein in deinen Job.
Ja, der Personalbereich bei der Saria ist aufgeteilt in das Personalmanagement. Das ist der Bereich, den ich verantworte. Wir haben noch 2 andere Säulen. Eine große Säule, das ist der HR-Service-Bereich. Der beinhaltet die Payroll, die Reisekosten und den gesamten administrativen Part. Und wir haben noch eine kleine Bubble, die zwischen uns sitzt. Das ist sozusagen die Personalentwicklung. Sind 2 Personen, die da drauf sitzen und speziell auf meinen Bereich, weil ich glaube, den kann ich am besten beschreiben und umreißen, haben wir 4 Säulen aufgebaut. Das ist das Personalmarketing und Employer Branding. Das ist das Recruiting. Das ist die Ausbildung. Und die 4. und letzte Säule, die wir gegründet haben, ist das Personalcontrolling, HR Data.
Ja, spannend. Ich finde das immer total spannend, bei anderen Unternehmen reinzugucken, wie die in den HR-Säulen aufgestellt sind. Es hängt natürlich immer ein bisschen von der Größe des Unternehmens ab. Also wenn du kleiner bist, hast du mehr sozusagen One-Man-Show und unterschiedliche Themen. Jetzt bei dir war es ja schon getrennt. Bei euch sind es tatsächlich Säulen. Wieso ist dann die Personalentwicklung nicht als Säule bei dir? Ich hoffe, ich frage jetzt hier nichts Falsches, aber es interessiert mich.
Nee, das ist, glaube ich, historisch gewachsen, dass die Personalentwicklung immer schon bei meiner Chefin angedockt war. Das ist sozusagen die HR-Direktorin für Deutschland. Und genau, man hat, glaube ich, nie weiter darüber nachgedacht, ob man das eher dem Service oder dem Personalmanagement zuordnet. Und von daher freischwebende Blase zwischen den Bereichen.
Hat natürlich jetzt, wenn man auf Retention und People Experience schaut, so eine Personalentwicklung schon einen großen Hebel, ne? den man nutzen kann, so. Also 2 Leute, relativ wenig Menschen. Wie schätzt du das ein? Hat bei euch Personalentwicklung einen großen Hebel oder was hat bei euch im HR so den großen Hebel für gute People Experience?
Also speziell auf die Personalentwicklung. Du sagtest, es sind nur 2 Leute, die sich um diesen Bereich kümmern. Wir sind in Deutschland rund 2600 Mitarbeitende. Der Großteil im gewerblichen Bereich, also gute 65% Blue Collar, wie man so schön sagt, die anderen 35% im kaufmännischen Bereich. Und das, was die Personalentwicklung in den letzten 3 Jahren auf die Beine gestellt hat, das hat schon einen ziemlich großen Impact, weil sie es geschafft haben, ein Angebot zu erstellen, was beide Gruppen anspricht, also Blue Collar und White Collar. Und weil sie sämtliche Trainingsmaßnahmen sehr transparent zur Verfügung gestellt haben in Form eines Weiterbildungskatalogs, den wir in unserer 50-jährigen Historie so nie hatten und den wir erst seit 3 Jahren haben. Und ich glaube, da steckt viel Arbeit drin und das wurde auch gesehen.
Also hätten wir jetzt so einen Livestream, wo die Herzen fliegen, ne? Wenn jetzt hier echt super viele Emojis hochgekommen, so für den Development-Bereich bei euch. Und ich finde das schon auch toll, weil, also ich habe da so reingefragt, ne? Weil ich schon finde, dass das einfach einen riesengroßen Hebel hat, was du auch anbietest an Learnings, an Trainings, an Möglichkeiten, ne? Und es wird bei manchen halt intensiver auch umgesetzt mit wenigen Leuten, ne? Da kann man echt auch ganz schön viel reißen. Du reist auch total viel. Ich habe nämlich bei dir gelesen, du interessierst dich oder das machst du insgesamt Pilotprojekte für bisher unerforschte Themengebiete.
Ja.
Ja. Was ist das denn genau? Was für Pilotprojekte hast du denn da angegangen?
Ich glaube, an dieser Stelle habe ich 2 sehr klare Beispiele dafür. Erste Pilotprojekt 2018, kurz nachdem ich vom Controlling in den Personalbereich gewechselt bin. Das war nachdem ich 6 Jahre bei der Saria gewesen bin und ich war fürs Recruiting zuständig als One-Man-Show, also wirklich komplett alleine, ohne Team. Und wir hatten damals ein Riesenproblem, unsere Stellenanzeigen bestmöglich zu platzieren. Und ich hatte ein Telefonat mit den Kollegen von HeyJobs in Berlin und fand das super und habe gesagt, da machen wir ein Pilotprojekt. Und dann hat meine Chefin und der damalige Vorstand gesagt, HeyJobs, das klingt irgendwie super unseriös und Berlin, Paul Linkeufer, das hört sich alles komisch an, setz dich mal bitte in den Zug, fahr nach Berlin und guck, ob es die wirklich gibt.
Ja, ist auch sehr hübsch am Paul Linkeufer.
Und Pilotprojekt ging damals mit HeyJobs los. Heute ist es einer von unseren 3 größten Kanälen, mit denen wir unsere Stellenanzeigen am Markt platzieren. Und wir haben mit HeyJobs angefangen, da waren die noch mit 70 Leuten am Paul-Linke-Ufer aktiv. Ich glaube, heute haben die 5 Büros. Also das ist ein Pilotprojekt, was sich über den Zeitverlauf als hervorragend herausgestellt und erwiesen hat. Glück gehabt. Genau, zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen.
Ja, das hatten wir vorhin schon mal kurz. Du bist ja auch als Controller, habe ich jetzt gelernt, auch zur richtigen Zeit als HRler geworden. Wir haben davon schon so ein bisschen gewitzelt, dass es ja so Menschen gibt im Fachbereich, die sagen, ich mache so ein bisschen HR mit, ich stelle ja die Werkstudenten und Praktikanten ein. Wir haben gelernt, Sebastian, das war bei dir ein bisschen ähnlich. Erzähl das doch nochmal.
Ja, also ich hatte es ja gerade gesagt, bei der Saria 2012 eingestiegen, 2018, also nach 6 Jahren in den HR-Bereich gewechselt. Wie ist das zustande gekommen? Wir haben den gesamten Finanzbereich, wo auch das Controlling zuzählt, restrukturiert. Und an der Stelle wurde ich von meiner heutigen Chefin, der Kim, gefragt, ob ich nicht in den HR-Bereich wechseln möchte, weil ich mich ja in meiner vorherigen Funktion als Controller schon so gut um die Praktikanten, um die Bacheloranden und um die Masteranden gekümmert habe. Und ja, das war so mein Startschuss im HR im Jahr 2018.
Ja, das war das erste Mal HR. Ja.
Das war das erste Mal HR.
Ja, und genau. Da bist du jetzt immer noch. Annika, dein erstes Mal HR oder die Entscheidung für HR, wie kam das denn?
Kann ich dir gar nicht sagen, weil es war ein fließender Übergang. Also unbewusst in meinem ersten Job nach dem Studium Recruiting-Berührungspunkte gehabt, aber das nie so als Recruiting wahrgenommen. Das erste Mal dann tatsächlich nach einem kleinen Ausflug in Vertrieb beim Personaldienstleister. Ich habe intern beim Personaldienstleister gearbeitet und dort dann tatsächlich das erste Mal HR-Berührungspunkte gehabt.
Ja, ja, das ist ja bei ganz vielen HR-Lern so. Also ich glaube ja, HR ist eine unglaubliche Expertise, ja. Haben wir uns da auch schon mal drüber unterhalten, dass man viele unterschiedliche Expertenthemen auch besetzen kann. Aber dass es doch viele Menschen gibt, die sagen so, ich glaube, ich könnte in den Bereich rüberwechseln und ich hätte total Lust. Und es gibt so viele Quereinsteiger bei uns, ne, die eigentlich ursprünglich auch was ganz anderes gelernt oder auch was anderes gemacht haben.
Ja, es gab ja lange Zeit auch keinen Ausbildungsberuf dort. Also ja, du hast im Studium mal ein Semester Personalwirtschaft gehabt, aber ich wusste im Studium noch nicht, dass ich in dem Bereich mal lande. Hätte ich vielleicht ein bisschen besser aufgepasst, aber nee.
Aber was du auch nicht wusstest, ist, dass du zum ersten Mal in einem Podcast landest. Ja. Ja. Ist ja für euch beide das erste Mal Podcasting. Wie geht's da so? Wie fühlt ihr euch?
Bisher fühle ich mich ganz gut.
Gefühle kommen, glaube ich, dann hinterher, wenn man es selber hört, weil die eigene Stimme zu hören, ist, glaube ich, schon nochmal was anderes.
Wann war denn das erste Mal für dich das Thema, dass du so über People Experience nachgedacht hast, Sebastian?
Das erste Mal People Experience, als vor 4 Jahren Lea bei uns ins Team mit hinzugekommen ist. Lea ist heute Teamlead für HR Marketing und Employer Branding. Und Lea hat da mit einer komplett anderen Brille drauf geguckt, als ich da bisher drauf geguckt habe, und hat gesagt, wir müssen das ganze Thema ganzheitlich denken. Wir können hier nicht nur einen Ausschnitt nehmen, der da lautet Recruiting, sondern das fängt schon viel eher an. Und dieser Zeitraum erstreckt sich viel länger und endet nicht mit Vertragsunterschrift oder mit dem ersten Tag. Mhm. Und das war wirklich das erste Mal, dass ich aktiv über eine People Experience nachgedacht habe.
Spannend, also die Lea hat den Impuls gegeben dafür.
Absolut. Ohne Lea wäre das Thema bei uns so schnell nicht auf die Agenda gekommen.
Seit wann ist Lea schon da?
Sie hatte jetzt vor 2 Monaten Jubiläum, 4 Jahre.
Okay.
Also 4 Jahre und 2 Monate.
4 Jahre People Experience, cool.
Ja.
Wann hast du das erste Mal über People Experience nachgedacht?
Über das Wort jetzt erst kürzlich. Es wird ja alles verenglischt. Mhm. In mir drin ist das schon ganz lange, weil ich dadurch, dass ich viel gewechselt habe, oft die Erfahrung als Bewerberin selber gemacht habe. Und ich finde, da fängt schon eine People Experience an. Das heißt Candidate Experience, whatever. Aber ich finde, da fängt es schon an. Da zeigt sich das Unternehmen, wie gehe ich hier mit potenziellen neuen Mitarbeitern um. Es sind halt eben nicht Bewerber, es sind alles potenzielle neue Mitarbeitende. Und da fängt es an. Und ich kann gar keinen, es ist ein fließender Übergang bei mir gewesen, immer.
Ja, aber es ist auch, jeder versteht auch ein bisschen was anderes immer unter People Experience. Ja, deswegen habe ich auch so bei euch reingefragt, so was, wann ist so das erste Mal bei euch irgendwie auch bewusst geworden ist und wie man das Thema jetzt auch annimmt. Manche ändern ja ihren gesamten HR-Bereich in People-Business, also ist ja People-Business oder People and Culture. Bei euch ist noch HR-Management, richtig?
Ja, aber ich glaube, es hat weniger was damit zu tun, wie der Apparat heißt.
Ja, total.
Es ist wichtig, was man da tut. Und da ist es, also es kann ein Unternehmen die Abteilung People Management nennen und kann es trotzdem schlecht machen. Also nützt auch der tolle Name nichts, ne?
So ist es. Wir machen jetzt die Top- oder Flop-Reihe, habe ich mir gerade überlegt. Wer meinen Podcast kennt, weiß, dass die immer ganz cool ist. Mein Kollege, der Christoph, der hat gesagt, Franzi, du brauchst ja auf jeden Fall irgendwie immer ein wiederkehrendes Element. Also heute wird es super spannend, denn wir sind ja im Ruhrpott. Ich kenne mich hier null aus, ja? Aber wir machen die Top- oder Flop-Reihe mit Fragen im Ruhrpott. Seid ihr bereit?
Mhm. Ja.
Okay. Wir machen das immer so. Erst sagt Sebastian, dann Annika. Und beim nächsten Mal sagt Annika zuerst und dann Sebastian. Achso, warte mal. Ich wollte Striche machen und dann wollten wir nämlich gucken, was am meisten gewinnt. Und wenn es für euch okay ist, mache ich auch mit. Ist jetzt voll kompliziert, aber es wird ganz einfach. Also, Köln oder Düsseldorf?
Köln.
Düsseldorf.
Leute, könnt ihr euch entscheiden? Jetzt müsst ihr mal erzählen, warum Köln oder Düsseldorf? Ich wusste, es wird kompliziert.
Also, ich werde mit Köln nicht warm. ich bin in Düsseldorf nach dem Abitur hingekommen und ich komme da nicht weg. Ich finde, die haben tolle Gastro am Rhein. Das kann Köln leider nicht. Kann aber auch keine andere Stadt irgendwie so richtig. Nicht mal Hamburg kann es vernünftig. Also, sorry. Und wir haben das bessere Bier.
Okay, Gegenmeinung?
Ich bin immer sehr, sehr gerne in Köln bei den Freunden von Talents Connect. Ist ein Partner von uns für den Jobshop und von daher habe ich in Verbindung mit Köln nur positive Vibes und Vibrations und würde immer Richtung Köln tendieren.
Und zweite Liga, ja.
Ey, lustig, ich wusste, es wird emotional. Ich kann dir keine Stimme vergeben, muss ich sagen. Ich kenne weder Köln noch Düsseldorf, aber ich glaube, ihr wollt mich beide mal die eine oder die andere Stadt einladen.
Auf jeden Fall.
So, Kartoffelsalat oder Frikadelle? Habe ich gelernt, isst man hier.
Ja, aber beides zusammen. Also wie geht das getrennt?
Ja? Okay, beides zusammen?
Kartoffelsalat, ich esse seit 2,5 Jahren kein Fleisch mehr.
Ah, okay. Siehst du, das war nämlich eigentlich die Intention der Frage.
Sorry.
Okay, also Kartoffelsalat gewinnt, weil kriegt sozusagen 2 Punkte. Ich persönlich wäre, glaube ich, auch beim Kartoffelsalat dabei. Frikadellen finde ich auch lecker, aber in Berlin heißen die halt Buletten, ne? Mhm. Deswegen, also bin ich nicht bei der Frikadelle. Die hat bisher, von dir einen halben Punkt. Wolfgang Petri, Ruhrgebiet oder Grönemeyer, Bochum?
Grönemeyer, Bochum.
Grönemeyer, Bochum.
Oh, ihr seid euch einig, wie schön.
Wer einmal in Bochum im Stadion war, Bochum, ich komme aus dir, und hat das Tausende von Menschen singen hören, der wird immer bei Grönemeyer sein.
Gibt's da die beste Currywurst in Bochum?
Okay, ich glaube, ich muss dringend nach Bochum. Also kleiner Werbebanner hier für Bochum. Ich ehrlicherweise könnte, ich mag beide Lieder, ja. Ich liebe zu beiden Liedern zu tanzen, also deswegen würde es mir echt auch schwerfallen, mich zu entscheiden. Ja, es wird jetzt wirklich hart. Seid ihr bereit?
Ja.
Schalke oder BVB?
Fortuna? Nein, ich nix Fußball. Nein, ich hab mit Fußball nix an der Mütze.
Okay, Fußball raus.
Jetzt bin ich raus.
Das ja, also ich würde sagen, Schalke, aber wenn ich ganz ehrlich bin, als gebürtiger Münsteraner, SC Preußen.
Oh, Preußen klingt gut, da wäre ich auch dabei.
Preußen, Münster steigen auf in die zweite Liga. Okay.
Pass auf, ihr kriegt noch ein paar HR-Top- oder Flop-Themen. Retention oder Talent Attraction?
Retention.
Retention.
Data-driven oder free-floating?
Free-floating.
Ich habe Free-Floating geliebt, habe aber gelernt, dass Data-Driven durchaus seine Vorteile hat.
Okay, also ich weiß ja, dass von den Data-Dudes heute auch welche zuhören. Und deswegen ist es schon auch sozusagen ein Punkt für Data an dieser Stelle. Ich hatte ja letztens die Kathi Bär im Podcast und die war ja so sehr auf Free-Floating. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier so ein bisschen ein ausgewogenes Bild haben. Prima. Ich schaue mal auf die Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber gar nicht mehr so lang. Ich wollte super gerne mit euch nochmal über das erste Mal Führung sprechen. Vielleicht fangen wir mal mit dir an, Sebastian, weil du bist ja ganz bewusst einmal zum ersten Mal in Führung gegangen. Wann war das denn und warum hast du dich dafür entschieden?
Das muss gewesen sein, so gute 1,5-2 Jahre, nachdem ich bei uns im HR gestartet bin. Bis dato habe ich alles alleine gemacht, also wirklich verschiedene Disziplinen vereinen müssen. Und dann ging das ganze Thema mit Personalmarketing und Employer Branding los. Das erste Mal in Führung war gut, weil es noch überschaubar und klein war. Also das heißt, ich habe sozusagen das erste Teammitglied hinzugewonnen. Das war damals dann auch die Lea, die ins Team hinzugekommen ist.
Ah, das war Lea vor 4 Jahren.
Genau, das war die Lea, da ist sie wieder. Und da geht das alles noch ganz gut, weil es überschaubar ist, weil man gemeinsam an den Projekten arbeitet. Und über die vergangenen 4 Jahre hat sich wirklich unheimlich viel entwickelt. Wir haben den gesamten HR-Management-Bereich, man könnte schon sagen, hochskaliert. Wir haben heute das HR-Management mit 20 Personen am Laufen und mit diesen 4 Säulen, die ich vorhin beschrieben habe, und haben auf diesen Säulen auch Teamleads installiert. Und das bedeutet natürlich für mich, dass ich gucken müsste, wie werde ich allen Teamleads gerecht? Wie mache ich One-on-Ones? Also wie mache ich diese Regeltermine? Was sind die unterschiedlichen Bedürfnisse der Teamleads? Was brauchen die, um sich entwickeln zu können? Und ich glaube, der größte Punkt, wenn man so lange in einem Unternehmen ist und neu in einen Bereich gekommen ist, ich musste aus der ersten Reihe raus. Also ich musste aus der ersten Reihe raus, um die Bahn frei zu machen für die Teamleads. Dass die Themen auch direkt bei den Teamleads ankommen und dort adressiert werden und nicht mehr alle die Kette über Sebastian nehmen und Sebastian verteilt das dann. Denn so bekommt man keine PS auf die Straße und für diesen Punkt habe ich wirklich sehr, sehr lange gebraucht, bestimmt über 1,5 Jahre, um zu verstehen, dass ich mich zurückziehen muss, um die Bahn frei zu machen und als Backup agiere, wenn es eng wird.
Ja, du bist jetzt mehr in so einer Coaching-Führungsrolle drin.
Ich bin mehr in einer Coaching-Führungsrolle, ja, ganz klar. Ja. Ich versuche den Teamleads zu geben, was sie für ihren Job benötigen jeden Tag und versuche, und das ist mein absolut persönlicher Anspruch auch, dass alle über sich hinaus wachsen und sich alle stetig weiterentwickeln. Klar, mit dem Fokus aufs Berufliche, aber freue mich natürlich auch, wenn das irgendwie einen Impact, einen Einfluss auf das Persönliche hat.
Ich finde das super schön, dass du das erzählst. Ich muss da dann auch tatsächlich, denkt man ja selbst immer über sich mit seiner Führungskraft und mit seinem Team, was man führt, auch immer drüber nach, ja. Und ich finde es so schön, dass du sagst, du lässt wachsen und du gibst Freiräume und lässt nach vorne gehen. Und ich merke das bei mir manchmal, dass es kommt dann aufs Thema drauf an, dass ich manchmal auch sozusagen noch wieder in dieses Steuern dann reingehe und denke so, okay, aber das brauche ich jetzt doch ganz schnell, dieses Thema so, ne, drück. Und ich weiß aber selbst, ist ja eigentlich bescheuert, dass ich das mache irgendwie. Hast du das auch noch?
Ich bin da entspannter geworden. Also ich kenne dieses Gefühl und diesen Impuls kenne ich sehr, sehr gut. Ich nehme mich an der Stelle immer zurück und oder muss mich proaktiv zurücknehmen, weil es sind alle an ihren Themen dran. Und ich weiß, dass die Ergebnisse zu 98% top sind und dass wir wirklich immer nur ganz wenig nachjustieren müssen. Und von daher bekommt jeder da die Zeit, die er benötigt. Das kann ich natürlich jetzt auch nur so locker daher sagen, weil das von oben für mich auch so gilt.
Ja.
Also wenn ich natürlich engere Daumenschrauben hätte, dann müsste ich da mehr Druck reingeben, aber das ist für uns ein geschlossenes System.
Ja, ist tatsächlich auch so, ne? Wenn du mehr Druck hast, auch so seitens Operations, wenn was reinkommt, dann ist es, wird der Führungsstil natürlich auch ein bisschen variabel. Ihr seid jetzt beide auch, finde ich, total cool an unterschiedlichen Karrierepunkten tatsächlich, wenn ich das so sagen darf. Führung, das erste Mal, ist das was für dich, Annika, wo du sagtest, hatte ich schon, kenne ich schon, will ich nicht nochmal oder würde ich gerne?
Das waren jetzt viele Fragen. fachliche Führung, ja. Eher unbewusst, weil ich im letzten Unternehmen zwei Kolleginnen irgendwann dazu gewonnen habe. Eine hat sehr viel Führung gebraucht oder fachlichen Input. Jetzt keine Führung, fachlichen Input. Das macht sehr viel Spaß. Ich habe für mich entschieden, ja, ich könnte das, ich kann das, ich brauche es nicht unbedingt. Also ich fühle mich auf dem Terrain, wo ich jetzt gerade bin, total wohl. Bin auch mal ganz froh, dass mein Chef irgendwann auch mal eine Entscheidung trifft und ich sie nicht treffen muss, sondern nur mittragen muss. Das ist auch recht angenehm. Von daher bin ich fein da, wo ich bin, ja.
Ja, spannend. Total ja. Schön zu hören.
Ja.
Lass uns mal die Kernfrage stellen. Erste Reihe. Annika, du, also dich trifft man ja ab und zu mal auf Konferenzen, aber wo treffen wir dich? Bist du erste Reihe? Bist du auf der Bühne? Sitzt du in der letzten Reihe? Hast den Überblick? Wie gehst du rein?
Erste Reihe und wenn es passt, auch auf der Bühne. Da habe ich kein Thema mit.
Ja, du bist schon auch eine Rampensau, richtig?
Ja, ein bisschen.
Aus Düsseldorf.
Ja, ich war letztes Mal das erste Mal im Fernsehen, also von daher.
Ach echt, cool.
Ich mache gerne so erste Sachen, von daher war deine Anfrage so, ja, Podcast, nee, noch nie gemacht. Hör auch selten Podcast, da bin ich noch nicht so richtig reingekommen.
Pass auf, das ändert sich jetzt.
Aber ja, ich befürchte das auch. Und war gar keine Frage, klar.
Ja.
Musst du alles mal gemacht haben.
Ja, richtig cool. Ja. Und auch das erste Mal hier Livestream ist ja natürlich auch großartig.
Ja.
Sebastian, wie ist das bei dir?
Bei mir ist das eigentlich 50-50. Ich war immer in der ersten Reihe, was ich gerade gesagt habe, habe mich dann, um die anderen zu promoten, zurückgenommen, habe mich in die zweite Reihe zurückgezogen. Kann man schon so sagen, zurückgezogen. Liegt auch daran, dann bei sämtlichen Kampagnen und Bildern, die wir fürs Unternehmen gemacht haben, war ich immer mit vorne drauf und war auf jeder Broschüre und bei jedem Beitrag und habe dann irgendwann gesagt, mich kann keiner mehr sehen, ich kann mich selber schon nicht mehr sehen, wir müssen jetzt andere Leute finden.
Mhm, ja.
Bin dann in die zweite Reihe gegangen und habe die erste Reihe freigemacht und jetzt gerade seit einem guten Jahr ist es so ein Wechselbad. Ich wurde ja so ein bisschen als inoffizieller Social Influencer auserkoren von der lieben Lea, da ist sie wieder.
Aha.
Und wurde dazu angehalten, so ein bisschen auf LinkedIn Beiträge zu verfassen und auch fürs Intranet. Und tu das jetzt und gehe sozusagen so zu 50% zurück in die erste Reihe. Auch gerade in diesen bewegenden Zeiten so ein bisschen als Meinungsverstärker in Richtung Geschäftsführung und Vorstand. Aber gibt zu den anderen 50% weiterhin den Teamleads die Strahlkraft, ebenfalls in der ersten Reihe zu sein.
Ja, ich finde das ganz schön. Vielleicht kriegst du auch mehr Traktion in die Themen rein jetzt dadurch, dass du nicht da bist, sondern dass du anderen die erste Reihe gibst. Hast du das Gefühl, dass ihr dadurch stärker werdet?
Wir kriegen mehrere Themen rein, wir kriegen mehrere Themen bearbeitet und auf einem anderen Level. und mit einem anderen Level meine ich, ich bin ja nicht das Allwissen-Orakel. Und ich würde sagen, wir haben die Auswahl im gesamten Personalmanagement in allen Teams so vollzogen, dass wir wirklich Menschen mit Herz und Verstand gewählt haben und dass wir absolute Expertenpositionen besetzt haben und dass alle Teamleads und auch alle Kolleginnen und Kollegen in den Teams von den verschiedenen Disziplinen mehr Ahnung haben, als ich Ahnung davon habe. Also das heißt, die Earn, die ist heute auch mit dabei über der Schicht im Schacht, die hat von Recruiting garantiert mehr Ahnung, als ich von Recruiting Ahnung habe und kann hier viel tiefer ins Detail gehen und hat ein höheres Fachwissen, als ich das habe. Und genauso zählt das für die Lea im HR Marketing und Employer Branding und für die liebe Östin im Ausbildungsbereich. Und
also ihr seid ja auch bei der Schicht im Schacht als ganzes Team hierher gekommen zu Marcel, ne? Und aber es ist dein erstes Mal Schicht im Schacht.
Richtig, wir sind mit nicht mit dem ganzen Recruiting-Team da, aber fast, es ist ein großer Teil dabei. Das Recruiting-Team war im letzten Jahr zum ersten Mal hier in Duisburg bei der Schicht im Schacht und haben zu mir gesagt, Sebastian, da musst du hin. Das ist eine super Recruiting-Konferenz, so viel fachlicher Input, das darfst du nicht entgehen lassen und deshalb bin ich heute zum ersten Mal dabei.
Okay, macht euch bereit für meine Abschlussfrage. Wir sind nämlich fast am Ende. Abschlussfrage geht genau in die Richtung. Starten wir mit dir, Annika. Wenn du jetzt gehst von der Schicht im Schacht, was ist das, was du jetzt zum ersten Mal neu machen möchtest im HR-Bereich, wenn du gegangen bist? Kann morgen sein, es kann übermorgen sein.
Ich glaube, mehr Podcasts hören und ich ein bisschen mehr über Equal Pay nachdenken.
Ah, okay, cool.
Der Vortrag von Janis hat mich gerade zum Nachdenken gebracht.
Ja, und weil toll. Das finde ich einen ganz tollen Impuls. Also natürlich das mit dem Podcast, ja. Also wenn man einmal anfängt, Podcasts zu machen, dann hört man nämlich auch ganz viele Podcasts. Einfach macht auch Spaß, in diese Welt einzutauchen und da gibt's ganz viel. Aber auch das Thema sozusagen, dass man so von einer Konferenz einen Impuls mitnimmt, ne, und dann sagt, mich hat dieses Thema gecatcht und jemand anders ist das angegangen. Und das Thema wirst du jetzt als nächstes angehen.
Ich glaube ja, zumindest mit ins Team reinnehmen und um zu gucken, müssen wir da an der Stellschraube schrauben? Wenn ja, wie tun wir das und warum tun wir das?
Ja, klasse.
Ja.
So, du kriegst die gleiche Frage, Sebastian. Was ist es, was du als nächstes zum ersten Mal angehst?
Ich hatte vorhin eine total gute Unterhaltung mit jemandem, den ich hier gerade kennengelernt habe, der Jess Koch.
Mhm.
Ich glaube, der ist auch von der Initiative Love HR Hate Racism und der hat mir was erzählt von der Stacey-Matrix, eine Vierfelder-Matrix und hat zu mir gesagt, guck dir das mal in Ruhe an. Du hast mir gerade was von der Transformation im Unternehmen erzählt, das könnte was für dich sein. Das habe ich auf jeden Fall als Input mitgenommen, was ich mir einmal angucken möchte und dass wir solche Konferenzen und Events in den Fokus nehmen, weil dieser Austausch und der Input total wichtig ist.
Ich fand es total wichtig und total toll mit euch. Ihr seid wirklich die allerbesten Gäste, die ich jemals aus der Schicht im Schacht hatte. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute hier dabei wart, das erste Mal Podcasting. Und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie
mir. Du hast es uns sehr leicht gemacht. Ich glaube, das spreche ich für uns beide, oder?
Absolut.
Ja,
vielen Dank, Franzi.
Schicht im Schacht kommt nochmal wieder. Wer weiß, vielleicht treffen wir uns dann wieder und dann wäre es das zweite
dann
Mal.
Dann sind wir schon voll Profis.
Total.
Ja.
Lieben Dank, dass ihr da wart und alle zu Hause viel Spaß beim Zuhören. Tschüss.
Tschüss.